Meistens warten wir, bis die Entscheidung von anderen getroffen wird. Und das nennen wir dann allerdings auch Zukunft.
Ja. Genau.
Dann kommt von außen irgendetwas und das ist dann Zukunft oder Zufall, ja, oder unfair oder wie auch immer. Und dann spulen wir unsere resilienten Überlebensprogramme ab, in denen wir in Deutschland absolute Weltspitze sind.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und die 200 sind voll. Wir sind heute bei der Folge 201, also fängt eine neue Ära an, aber keine Sorge, es bleibt beim Format, beim Alten. Also ihr müsst euch jetzt an der Stelle nicht umstellen. Dennoch ist es vielleicht ein kleiner Themencut vom letzten Mal zu heute, denn wir reden jetzt nicht über Storytelling. Wer die Folge noch nicht gehört hat mit Jürgen Schmidt, unbedingt die 200 nachholen. Ja, ganz dringende Hörempfehlung. Heute beschäftigen wir uns mit der Zukunft und zwar von etwas abstrakter betrachtet. Wir haben uns einen Zukunftsforscher ins Studio eingeladen, der gar nicht genau so genannt werden möchte. Er ist Zukunftspsychologe. Ich spreche von Professor Dr. Thomas Druyen und er leitet in Wien an der Sigmund-Freud-Universität, Privatuniversität, das gleichnamige Institut. Er beschäftigt sich also, wie soll man sagen, mit der Seele der Zukunft. Und das tut er ganz handfest, hat da einiges an Forschung zu betrieben und genau darüber berichtet er. Denn sein Punkt ist, und das bringt er auch in seinem neuesten Werk, in seinem neuesten Buch sehr anschaulich rüber, wie wir aus der Zukunft lernen können. Ja, erstmal vielleicht Knoten im Kopf. Er löst diesen Knoten wunderbar auf und vor allen Dingen, Achtung, er wird sehr konkret. Also es ist nicht nur ein Wolken hin und her geschubse, ganz im Gegenteil. Er macht da sehr konkrete Vorschläge, stellt auch seinen Zukunftskompass vor, der sehr tauglich, handwerklich tauglich auch für Unternehmensrealitäten ist. Von daher eine hochspannende Folge. Und ich finde auch ein wirklich tolles Gespräch mit einem Menschen, dem ich sehr gerne ganz viel Raum für seine ausgiebigen Antworten gelassen habe. Denn ich finde das einen hohen Genuss, wenn man Menschen, die so klug denken, dabei zuschauen kann, wie sie ihre Gedankengebäude hier entfalten. Genau dafür ist Good Work auch da. Und von daher sage ich jetzt erstmal viel Vergnügen bei der neuesten Folge im Audiosalon Good Work. Und da ist er, Professor Dr. Thomas Druyen, hier bei uns bei Good Work. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo, lieber Thomas Druyen.
Liebe Frau Jankowski, ich bin auch froh, weil Ihre Sendung ist super und ich hoffe, dass ich was beitragen kann.
Na, da bin ich mir aber sowas von sicher. Und wir hören im Hintergrund schon so ein bisschen die Amsel singen. Ich weiß nicht, ob sich das hier auch über unsere Remote-Verbindung überträgt. Ich finde, wir haben schon drüber gesprochen, das trägt zu unserer Gestimmtheit bei. Und die Amsel singt früh am Morgen. Deswegen meine Frage an Sie, wie an alle unsere Gäste, wie sind Sie heute in den Tag gestartet?
Ich habe das Glück, ich weiß nicht, ob es mit der Gegend, ich komme ja vom linken Niederrhein, Süchteln, Mönchengladbach, da die Gegend wird. Die meisten werden gut gestimmt wach. Also ich bin ein durchaus und durchweg positiver Mensch insofern. Und wenn es dann, wenn man keinen Regen hört, dann ist es ja noch schöner, wobei wir auch mit Regen zurechtkommen. Also ich kann nur sagen, positiv. Gott sei Dank. Und das heißt aber nicht unreflektiv, weil würde man jetzt schon an all die Krisen der Welt denken, dann hätte man ja eine halbe Depression. Also erstmal atmen und den Vögeln zuhören.
Die sogenannte rheinische Frohnatur, ist da was dran? Ist das ein Klischee? Ist das ein Stereotyp? Oder ist es so wie oft, dass an jedem Klischee auch was dran ist?
An jedem Klischee scheint etwas dran zu sein. Die rheinische Frohnatur, die existiert. Frohnaturen männlicher wie weiblicher Art, das ist hier einfach überall spürbar. Das spüren vor allen Dingen Leute, die es besser beurteilen können, nämlich die, die aus dem Ausland hier hinkommen. Also es gibt hier ohne Zweifel eine Offenheit und auch eine Neugierde anderem Fremden gegenüber. Es gibt auch die Bereitschaft, immer den gleichen Scheiß zu erzählen und sich daran zu ergötzen. Ja. Also hier ist wirklich ein bisschen Augenhöhe. Und das ist ein gutes Gefühl. Ich glaube, die rheinische Frohnatur, die existiert tatsächlich.
Geht das Stimmungspendel dann
sehr hoch beim Rheinländer, bleiben wir mal ruhig so in diesem Klischee-Denken, und geht es auch manchmal ganz runter? Also ist einfach die Amplitude vielleicht auch sehr hoch? Also würden Sie das sagen? Das heißt, im Rheinland wird schnell mitgelacht, aber auch mitgeweint?
Ja, das ist eine Frage für eine Doktorarbeit, weil ich versuche immer zu verhindern, allzu oberflächliche Antworten zu geben, weil die meistens nicht mehr stimmen. Also die Fähigkeit, hier euphorisch zu sein, ist sicherlich groß. Ich glaube nicht, dass das im gleichen Sinne zurückschwingt, ja, wie das zum Beispiel in einer anderen Stadt, in der ich seit vielen Jahren auch arbeite, in Wien der Fall ist.
Ja.
Da ist die Neigung zur Depression, nicht Depression, aber ja, zu einem etwas sehr, sehr ernst und bedrohlich nehmen, viel größer als hier. Wir sind schnell wieder über den Damm, wenn die Amplitude in die andere Richtung ausgeschwingt hat. Ja, man regeneriert sich doch sehr schnell. Ich glaube, diese rheinische Frohnatur liegt auch ein bisschen an einer natürlichen Begabung zur Vernunft. Ja. Weil wir hier doch sehen, also das geht mir auf jeden Fall so und vielen anderen auch, wir versuchen erstmal das Konstruktive in den Vordergrund zu stellen und dann das Negative, das natürlich existiert. Aber bei uns im Land gerade haben wir den Eindruck, dass wirklich, also fast pathologisch andersrum ist. Ja, es wird nur das Negative gesehen und das Positive nicht. Dabei sind wir hier, ich war gerade wieder im Ausland, keiner bedauert mich, wenn ich nach Deutschland zurück muss. Im Gegenteil. Für viele ist es ein gelobtes Land. Und ich glaube, dass so ein bisschen diese Dankbarkeit hier auch mitschwingt. Das ist mein Eindruck hier von unserem Niederrhein auch. Ja, wir sind ja nicht nur die Städte, sondern auch die Landbevölkerung. Vielleicht kommt es auch früher aus der Landwirtschaft, ja, dass man die Segnungen, die uns auch geschenkt werden teilweise, wirklich ein bisschen demutsvoll annimmt. Ich will es jetzt nicht überhöhen, aber eine rheinische Frohnatur ist für mich ein wissenschaftlicher Fassbegriff.
Absolut.
Belegbar ist.
Und ich weiß nicht, ob Sie den Kabarettisten Konrad Beikirchen kennen, oder Beikirchen heißt er natürlich, Eulen nach Athen tragen. Und also kleine Hörempfehlung und für alle Menschen, die sich mit diesem Themengebiet jetzt auseinandersetzen wollen. Also wirklich interessant, wie man auf komödiantische Art und Weise ein Naturell so sezieren kann und Stimmung auch.
Großartig, natürlich muss man in den Zusammenhang einen zweiten nennen, nämlich Hans-Dieter Hüsch,
ja,
leider verstorben, sozusagen das Urgestein der rheinischen Frohnatur, der es auch auf seine Art versucht hat. Er hat es nicht versucht, er hat es einfach dokumentiert. Und viele Leute in Kneipen, auf der Straße, in der Bahn, haben kleine Attitüden beider Persönlichkeiten. Auch mal Dinge nicht so besonders ernst zu nehmen. Wenn sie nicht ernst sind. Ernst machen kann man alles. Und auch, ich glaube, diese weltweit bekannte Fähigkeit des Lachens und Humors hat, und das kann ich sagen, neuronale Auswirkungen. Also wir reden jetzt nicht hier über Dönekes, sondern gut gelaunt lebt man länger.
Absolut. Und für all diejenigen, die sagen, mein Gott, jetzt reden die so lange über das Rheinland, die sollen endlich mal zum Thema kommen. Leute, wir sind beim Thema. Also da gibt es eine direkte Verbindung. Und wie so oft, Smalltalk ist Deep Talk. Die Mentalität, die wir festmachen können, hat sehr viel damit zu tun, wie wir mit welcher Gestimmtheit wir auf das Thema Zukunft schauen. Und trotzdem starten wir doch mal rein. Also das sind wir, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern schuldig. Zukunftsforschung. Ich habe es ja schon in der Anmoderation erwähnt. Ich glaube, Sie, naja, fremdeln ist vielleicht zu viel gesagt. Sie haben einen anderen Begriff. Bleiben wir trotzdem mal beim Thema erforschen. Wie kann ich denn etwas erforschen, lieber Professor Truyen, was noch gar nicht da ist?
Gute Frage. Antwort. Etwas zu erforschen, was nicht da ist, ist natürlich wissenschaftlich unseriös. Geht ja gar nicht. Jetzt ist die Frage, wann taucht denn die Zukunft auf? Ja, was kann mir heute geschehen, ja, was nicht vorhersehbar ist? Bis hin zum Treppe runterfallen, die Nachricht, dass ich erkrankt bin oder im Lotto gewinne, weiß der Teufel etwas. Ja. Selbst ein Komet kann nicht einschlagen und kein schweres Gewitter kommen, was nicht irgendwo schon ablesbar ist. Und dieser Gedanke ist mir vor vielen Jahrzehnten gekommen durch meine Arbeit. Mein Hauptgebiet war ja und ist in der Soziologie der demografische Wandel, also unsere Altersentwicklung. Und natürlich wussten wir schon vor 50 Jahren, wer heute lebt, wie alt er ist, Männer und Frauen etc. Die Demografie, diese Wissenschaft. Und ich habe in dieser Wissenschaft, dann seitdem ich promoviert hatte und an der Uni und dann in anderen Stellen gearbeitet habe, immer wieder das Gleiche gehört, jedes Jahr. Und dann kamen spektakuläre Sätze von einem ehemaligen Arbeitsminister 1900 irgendwann, die Renten sind sicher. Ja, können wir uns alle daran erinnern.
Der liebe Norbert Blüm.
Norbert Blüm, da war statistisch schon klar, dass es nicht so ist. Aber der Mann war ja auch eine rheinische Frohnatur und hat versucht, sein Publikum zu schonen. Das meine ich jetzt gar nicht humoristisch, ja, sondern in gewisser Weise, was kann man mitteilen, was andere verdauen können. Aber seitdem ist es einfach Fakt, dass, und jetzt fallen uns diese Zukunft der Altersentwicklung, kennen wir seit 70 Jahren. Die Zukunft der ökologischen Entwicklung kennen wir seit 70, 60 Jahren. Die Grenzen des Wachstums werden viele Leserinnen, die
Club
etwas
of älter Rome.
Sind, auch kennen. Club of Rome 1972. Aber dem gingen ja schon Forscher voraus. Ich kann es auf die Spitze treiben. Das, was uns gerade alle bewegt und umdrehen wird, darüber werden wir sicher reden, die künstliche Intelligenz, bekannt seit 1958. Corona 2015, auf den Punkt genau, nur mit einem anderen Begriff angezeigt, von Bill Gates und ganz vielen Wissenschaftlern. Also ich kann mir jetzt überhaupt keine Zukunft vorstellen, die sozusagen, wie wir uns banal oder kindlich fast die Zukunft vorstellen, da passiert jetzt was total Neues. Genau wie jede Schülerin und jeder Schüler, die keine Hausaufgaben macht, in den seltensten Fällen dann mit einer 1+ bewertet wird. Also wie ich in den Wald hineinschreie, das ist vielleicht ein Satz, der seit Jahrtausenden begann, so schallt es auch hinaus. Sie sehen das Bild, was dahinter steht, heißt, die Zukunft ist nicht etwas, was vom Himmel fällt, sondern, oder Begriff Zufall und Zukunft spielt auch eine große Rolle, sondern die Zukunft ist immer das Ergebnis unseres Verhaltens. Und wenn sich natürlich 8 Milliarden oder früher 2 Milliarden verhalten, dann hat das Auswirkungen. 2 Milliarden kann die Erde noch verkraften. Ja. Ob das Verhalten von 12 Milliarden dann noch kompensiert, kann die Erde kann alles verkraften. Vor allen Dingen uns, ja. Nur irgendwann sagt die wahrscheinlich, pass auf, euer Spiel ist jetzt mal am Ende, die Bedingungen wollen wir nicht.
Jetzt abgeben. Mal ohne euch.
Jetzt mal ohne euch, zumindest mal, um eine gewisse Erholung zu erreichen. Mhm. Also, das meine ich alles ernst, sonst würden wir da nicht forschen und Leute würden auch dafür natürlich Forschungsgelder zur Verfügung stellen. Die Zukunft ist bekannt. Es gibt natürlich Überraschungen. Es gibt Unvorhersehbarkeiten. In jedem Leben, jede Sekunde. Aber wir alle beschäftigen uns doch permanent in unserem Leben mit der unmittelbaren Zukunft. Was machen wir gleich? Wie ist unser Tagesplan? Wir haben schon den Urlaub für dieses Jahr vielleicht geplant. Und so weiter. Also wir sind mit einem Bein ständig in der Zukunft. Und deshalb müssen wir uns diese angenehme Ausrede, ja, können wir ja gar nichts dran machen, die können wir vergessen. Wir sind für alles verantwortlich. Jetzt sind wir beide und Milliarden Menschen nicht für den Ukraine-Krieg verantwortlich, logischerweise. Aber auch der war in jeder Hinsicht absehbar. Ja, und das schon seit vielen, vielen Jahren ganz konkret.
Sehr konkret.
Also auch Israel, Palästina, nichts ist hier in irgendeiner Weise überraschend. Also ich verstehe auch nicht, warum diese Ansicht von Bildung nicht in der gleichnamigen abgebildet wird. Warum reden wir darüber nicht in der Schule? Ja. Ich versuche es auch meinem 17-jährigen Sohn immer wieder zu predigen. Und natürlich sagt er manchmal, du hast einen an der Waffel. Aber die Zukunft ist vor uns und nicht hinter uns. Ja, also man muss sich daran gewöhnen, an diesen Gedanken. Aber ich glaube, er bringt, also ich brauche nicht sagen, ich glaube, wir haben 14.000 Zukunftsinterviews gemacht mittlerweile. Und es werden ständig mehr. Und ich weiß, dass alle Leute davon profitieren, bis auf wenige Ausnahmen, die sich mit ihrer eigenen Zukunft beschäftigen.
Stichwort Zukunft. Mit der beschäftigt sich unser heutiger Werbepartner, die R&V, auch intensiv. Und zwar nicht nur als Versicherung, nein, auch als Arbeitgeber, als potenzieller Arbeitgeber ist das ein Punkt, mit dem sich natürlich das Unternehmen beschäftigt. Es werden modernste Technologien in der Arbeit eingesetzt. Auch KI ist ein großes Thema. Also, wenn ihr zufällig auf der Suche seid nach einem neuen Wirkungsfeld, dann ein paar Informationen zur R&V. Die R&V beschäftigt rund 17.000 Mitarbeitende, davon die allermeisten hier am Standort in Wiesbaden. Das Unternehmen ist genossenschaftlich organisiert und das macht sich bemerkbar in der Kultur. Das Miteinander zählt eine ganze Menge dort in dem Unternehmen. Das spürt man jeden Tag. Es gibt 14 Monatsgehälter, auch ein wichtiger Faktor, der zu erwähnen ist. Und selbstverständlich sind flexible Arbeitszeiten und Remote-Arbeiten möglich. Aber zurück zum Thema KI. Also, das Unternehmen R&V hat unter anderem gerade in jüngster Vergangenheit ein eigenes Startup gegründet, nämlich Startreif. Und Startreif schreibt sich mit AI, das Reif, wie Reifeisen, der Begründer des genossenschaftlichen Gedankens. Es ist ein Tochterunternehmen und das baut digitale, innovative Geschäftsmodelle für die R&V. Und KI ist da ein ganz zentraler Punkt. Also, wer sich ganz praktisch mit der Zukunft auseinandersetzen möchte und sich in diesem Umfeld gern bewegen möchte, der ist hier bestens bedient. Schaut also gern mal nach auf jobs.ruv.de. Dort sind alle derzeit vakanten Stellen ausgeschrieben. Und wer weiß, vielleicht seid ihr schon bald Mitarbeiter, Mitarbeiterin der R&V Versicherung. Viel Erfolg! Da würde ich gerne mal ein bisschen reinstoßen, denn das, was Sie jetzt eben beschrieben haben, wird da voll mitgehen, ist ja, dass die Zukunft ihre Fußspuren in der Gegenwart und Vergangenheit hinterlässt. Jetzt kann ich mich einmal mit der Lupe an diese Fußspuren heransetzen und sagen, wir gucken mal ein bisschen zurück, wir gucken mal ein bisschen um uns rum und dann extrapolieren wir, was passieren wird. Das wäre ein Angang. Sie selbst haben ja ein ganz eigenes Instrumentarium, nämlich diese Interviews entwickelt und beschreiben Sie doch mal, wie Sie da genau vorgehen, weil ich finde das hochspannend, was da passiert mit diesen Interviews oder in diesen Interviews.
Sehr gut. Ich grenze es ein bisschen ab von den anderen Dingen. Mhm. Natürlich ist die Wissenschaft besteht in vielen Belangen aus Modellen, die man auch modellhaft in die Zukunft projiziert. Mit Computertechnologie, das, und dann kann man Wahrscheinlichkeiten berechnen. Sehr legitim, Jahrzehnte, viel länger schon Usus, kein Thema. Dann kam irgendwann in den 70er Jahren Matthias Horst und andere mit der Trendforschung, mit der Zukunftsforschung. Da hat man extrapoliert. Genau das, was Sie sagen. Aber Trends können sich natürlich auf der Stelle auch umkehren. Ja, deshalb war ich da immer ein bisschen vorsichtig. Und deshalb höre ich auch den Begriff Zukunftsforscher, weil tatsächlich die Zukunft erforschen kann man nicht. Ja, man kann nur die Strukturen der Zukunft sehr früh erkennen. Ja, also die Strukturen und die, wie Sie es gesagt haben, die Spuren, die Setzlinge der Zukunft, die erkennt man sehr früh. Und wenn man sie sehr früh erkennt, bedeutet, hätte man die Digitalisierung zu dem Zeitpunkt wahrgenommen, wie es Menschen Politikerinnen und Politiker und Unternehmerinnen und Unternehmer im Silicon Valley, in Tel Aviv, in Island, in Finnland und an anderen Teilen, selbst in osteuropäischen Ländern, wahrgenommen haben, hätte man einen Wettbewerbsvorteil. Es gab auch Deutsche, die das gesehen haben, aber die sind dann tatsächlich ausgewandert oder haben noch eine Wohnung hier oder ein Haus. Aber
naja gut, es ist ja eine Sache, eine Spur zu erkennen. Ja, also das wollen wir jetzt vielleicht gar nicht in Abrede stellen. Die nächste Stufe ist ja, welche Bedeutung messe ich dem bei? Also sehe ich es als relevant an, sage ich, okay, diese Spur sollten wir mal aufnehmen, weil daraus wird wahrscheinlich eine relevante Struktur in der Zukunft entstehen oder wird man das achselzuckend einfach zur Kenntnis nehmen und sagen, hat keine weitere Bedeutung.
Sensationeller Moment. Dieser Moment. Des Bedeutungszumessens, des Sinnstiftens, des Erkennens, den kann natürlich ein Individuum kaum lückenlos machen. Man weiß es ja nicht. Also geht's nicht nur um Bedeutung erkennen, sondern um Umsetzen. Und hier spielt die Kultur, die Sozialisation, das politische System, in dem man groß wird, eine Riesenrolle. Und wir hier in Deutschland, vielleicht kommen wir da später auch nochmal zu, wir sind sehr rückwärtsgewandt. Wir wollen Planbarkeit, Sicherheit, Vorhersehbarkeit. In dem Moment, wenn wir die Bedeutung noch nicht erkennen, auch wenn einige dann schon anfangen zu handeln, sagen wir, warte mal ab, was sich daraus entwickelt. Und Unternehmer sagen, wenn das irgendwann Rendite bringt, ja, dann steige ich auch ein. Ja, wie beim Bitcoin, ja, bei 60, wunderbar. Ja. Die bei 20 eingestiegen sind, sind Millionäre geworden, egal aus welchem Milieu. Also genau um den Punkt geht's eigentlich, auch wenn ich das vorwegnehme, beim heute, wann fangen wir an, uns in jedem Leben, ob reich oder arm, ob glücklich oder unglücklich, zu entscheiden. Ja, dass wenn ich glücklich bin, muss ich mich entscheiden, wie gehe ich damit um. Und wenn ich es nicht bin, muss ich auch entscheiden, wie gehe ich damit um.
Also ja, im Wesentlichen eine Entscheidung, ja.
Es geht um Entscheidung. So. Jetzt sind aber die Entscheidungen, wir sind auf dem Weg zur Antwort. Jetzt ist, wie kommt eine Entscheidung zustande? Wenn ich mir jetzt Gedanken mache über eine Entscheidung, weiß ich nicht, des Jobwechsels, aus irgendwelchen Gründen, müssen ja Gründe da sein. Entweder weil ich meine, ich bin zu begabt für das, was ich tue, ja, konstruktive, oder ich bin größenwahnsinnig und schätze etwas falsch ein, entscheide mich aber trotzdem. Oder andere haben mir schon nahegelegt, deine zunehmende Kompetenzlosigkeit ist für uns unerträglich. Oder was auch immer, ja, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Meistens warten wir, bis die Entscheidung von anderen getroffen wird. Und das nennen wir dann allerdings auch Zukunft.
Ja. Genau.
Dann kommt von außen irgendetwas und das ist dann Zukunft oder Zufall, ja, oder unfair oder wie auch immer. Und dann spulen wir unsere resilienten Überlebensprogramme ab, in denen wir in Deutschland absolute Weltspitze sind. Wir sind einer der, wahrscheinlich die Kultur in der Welt mit der größten Resilienz. Wir können echt was aushalten. Ja? So. Wenn man weiß, dass man was aushält, hat man in dem Moment, wo etwas passiert, eine gewisse Entspannung, ja, und handelt nicht sofort. Und genau das ist unser Manko in Deutschland. In der Politik wird es jetzt handgreiflich. Die machen alles zu spät, egal welche Partei, ob links oder rechts, oben oder unten. Die laufen den Dingen nur noch hinterher. Viele Unternehmungen tun das, etc. Das hat ein bisschen mit unserer kulturellen DNA zu tun. Also mit unserem Gehirn, nicht mit Dummheit oder Unwille. Würde ich niemals einer Politikerin oder einem Politiker unterstellen, da kenne ich zu viele. So, und jetzt haben wir uns überlegt, dieser Moment der Entscheidung ist abhängig von ganz vielen Emotionalitäten, von Angst und Furcht. Wie verdiene ich da mein Geld, wenn ich jetzt kündige? Ja? Was sagt mein Umfeld? Ja, wie kann ich den Kredit abbezahlen? Wenn man bei diesem Beispiel bleibt. Also ich bin so überrannt mit möglichen Konsequenzen, dass ich nicht mehr in der Lage bin, vernunftsorientiert da eine Entscheidung zu treffen. Und in diesen ganzen Gedanken hatte ich vor 10 Jahren dann die Idee, lass doch dann Gespräche führen, die wirklich in der Zukunft stattfinden, nämlich in der ungelebten Zukunft, in der noch nicht vorhandenen Zukunft. Und so habe ich dann mit mir selber mich hingesetzt erstmal und mir überlegt, so, du bist jetzt so und so alt, was willst du idealerweise in 10 Jahren sein? Dann habe ich aufgeschrieben, aber ich habe aufgeschrieben, das Gesponnene, ich weiß noch, das hatte mit Schriftstellerei zu tun und ich lebte auf einer eigenen Insel, also richtig volles Rohr. Ja. Volles Rohr, in meinem Fall war es etwas romantisch. Und dann habe ich mir die nächste Frage gestellt, was sagt meine Frau dazu? Aber ich habe es mir vorgestellt, ich habe sie nicht gefragt. Und dann wurde dieser romantische Traum schon derartig zerpflückt und als Irrsinn betrachtet.
Eingekocht.
Eingekocht. Dann habe ich mir vorgestellt, was sagt jemand dazu, der mich nicht mag? Und so weiter. Und dann habe ich immer mehr Perspektiven von außen um dieses Thema, was Alter, was ist in 10 Jahren? Das habe ich dann mit meinem Beruf gemacht. Das habe ich dann mit meinen Interessen gemacht. Das habe ich dann sogar mit meiner Familie gemacht. Dann mit Kindern. Und dann mit allen Lebensbereichen. Das sind ungefähr zwischen 30 und 35, je nachdem, wie man es betrachtet.
Wow, das ist ja ein richtiger dicker Band entstanden, oder? Das ist ja wahrscheinlich.
Ja.
Okay.
Also das war die Grundlage, handgeschrieben. Und dann habe ich angefangen, das mit Mitarbeitenden zu machen, weil mein Traum damals, ich bin jetzt zu alt, um sich lächerlich zu machen, aber mein Traum war, dass 80 Millionen Deutsche diesen Zukunftskompass mit sich machen. Ja. Ich habe sehr schnell gespürt, dass indem ich imaginiere, ich mich total loslöse vom Moment jetzt, ob ich Bauchschmerzen hatte, Kopfschmerzen oder einen Kater, ob ich krank war oder nicht, das Überspringen des Jetzt hat mich auch von allen Sorgen entlastet. Ja, also wer etwas in 10 Jahren imaginiert, dem geht's nach einer kurzen Zeit ganz gut. Deshalb habe ich das auch als Meditation empfunden. Und so tun es mittlerweile Tausende Leute. Ja.
Also das heißt, in dem Moment, wo ich mich mit meiner wünschenswerten Zukunft beschäftige, mit meiner Fantasie, wenn wir ehrlich sind an der Stelle, wird sie ja dadurch noch nicht wahrhaftig und dennoch macht es etwas mit mir. Also es setzt etwas frei.
Das ist frei und sehr intelligent und auf den Punkt, weil Sie haben auch die wichtigen Begriffe erwähnt, Fantasie. Fantasie ist eindeutig die größte Kraft der menschlichen Existenz. Die Fantasie hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Die Fantasie hat auch die Technik ermöglicht, ja, die uns jetzt scheinbar Angst macht, aber die in erster Linie mal künstliche Intelligenz unsere Schwächen kompensiert. Ja, und vielleicht uns bald dahin führt, dass wir keine Bürokratie mehr brauchen, keine Verwaltung, all den Scheiß, der uns Mühe macht, ja, ohne die darin arbeiten, jetzt zu nahe zu treten, die können die Tools ja nutzen. Alles Große von Sokrates, alles Große, Kunst, Kultur, Brücken, ja, der Wunsch auf den Mars, ist alles Fantasie. Und das haben alle, jeder, 8 Milliarden Menschen. Man hat auch Fantasie, wenn man arm ist. Ja. Nur wir nutzen sie. Und da genau da wusste ich nicht, dass ich dahin wollte, aber da bin ich gelandet und das war's. Da kriege ich jetzt noch irgendwie Gänsehaut. Ja, also das ist einer der größten Quellen überhaupt, die man für sich nutzbar machen kann. Das andere ist, dass wenn man imaginiert, in dem Moment tatsächlich, ob Depression, ob weniger spürt, das reduziert sich für den Moment. Und jetzt kommt aber der entscheidende Effekt, der hat eine wissenschaftliche Bedeutung. Wenn ich etwas Ungedachtes denke, mache ich das ja mit meinem Gehirn. Und ich lege neue Strukturen, neue Synapsen, neue Dinge werden da befeuert und ich entwickle neue Strukturen, wenn ich das regelmäßig tue. Und das stärkt die Persönlichkeit. Man wird stärker durch diese gedankliche Arbeit. Das ist eine komplexere Form von Schachspiel. Mhm. Ja.
Und dann werden vielleicht auch Strukturen gedanklich, mental schon mal angelegt, die es ja braucht, um dann auch wirklich in die Umsetzung zu kommen. Also das ist der berühmte Trampelpfad, der dann irgendwann mal vielleicht die kleine Landstraße und dann irgendwann mal die Autobahn wird.
Absolut.
Bleiben wir nochmal beim Prozess. Also das heißt, Sie haben das in der Selbsterfahrung für sich entdeckt und haben das dann quasi in ein strukturiertes, systematisches Vorgehen übersetzt. Ich weiß gar nicht, was Sie haben es eben, glaube ich, schon mal gesagt, über 10.000 Interviews sind inzwischen schon im Kasten. 14.000. Also
aber,
sehr, sehr, sehr viele. Und wie gehen Sie da vor? Also haben Sie da bestimmte Suchraster? Ist das, ich weiß, böses Wort, repräsentativ? Wie finden Sie Menschen, die diese Interviews befüllen? Und vor allen Dingen, was machen Sie dann mit dem Material?
Ja, das erste sichtbare Material, der gesamte Zukunftskompass, wenn man den ausfüllt, dauert ja Tage. Damit muss man sich beschäftigen. Wenn das ein Psychologe macht, wird das unfassbar teuer. Also ist unser Ziel natürlich, irgendwann eine App zu haben, mit der man etwas macht. Aber da wir jetzt keine Unternehmung sind, sondern Wissenschaftler und Universität, können wir uns da Zeit lassen und das erstmal seriös umsetzen. Also habe ich mit einem kleinen Zukunftskompass eine erste große Studie gemacht. Ja, ein paar Vorstudien. Wir haben zum Beispiel über diese Fragestellung in der Schweiz untersucht, wie ist die Zukunftsgestaltungskompetenz zwischen Patriarchen, ja, die etwas Großes aufgehört und ihren Kindern die übernehmen sollen. Da haben wir von diesen möglichen Fragen, wir haben 33 Lebensbereiche, ja, und wir versuchen jeden Lebensbereich von 8 Seiten zu betrachten. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie endlos das ist. Ja, da sind wir noch leider nicht. Und da hilft uns gerade künstliche Intelligenz dahin zu kommen. Das heißt, wir haben damals gesagt, wir nehmen aus diesen Lebensbereichen, das war wie ein Spiel. Da haben wir Karten auf den Tisch gelegt, darauf stand Alter, Beruf, Hobby, Familie. Und dann haben Leute 3 Karten ausgewählt. Und dann haben wir die Karte Alter genommen und dann haben wir die aus 4 verschiedenen Seiten betrachtet. So haben wir die komplexe Struktur reduziert und es war in 2x2 Stunden dann möglich. Die erste große Studie, die wir gemacht haben, mit 2000 Interviews und damals Infas. Ja, also wir haben eine renommierte Institution genommen, die auch unsere Interviews dann umgesetzt hat. Und das Buch hat auch ein bisschen Furore gemacht, weil vor Corona 2018 über die Veränderungsfähigkeit der Deutschen. Das ist eine große, dicke Studie geworden. Da haben wir das angewandt. Und da haben wir das rausgefunden, dass wir rückwärtsgewandt sind, dass wir resilient sind. Ja, aber wenn ich resilient bin, wenn ich belastbar bin, wenn ich auch als Unternehmerin, Unternehmer 30, 40 Jahre Erfolg hatte, dann bin ich nicht bereit, mich auf der Stelle zu verändern. Ja, da muss mir erstmal einer beweisen, warum ich mich verändern soll. Und deshalb sind viele Firmen auch pleite gegangen. Ja, die haben die Digitalisierung einfach zu spät gemerkt. Ja, also wir reden jetzt nicht über ein Hobby eines durchgedrehten Soziologen niederrheinischer Frohnatur, sondern ich glaube, wir kommen hier an Quellen der neuen Erkenntnisgestaltung. Ich sage ja auch, sage ich jetzt, weil Sie das locken. Sie locken einen ja mehr als andere, weil das so kompetente Umgebung ist. Manchmal halte ich mich ja da auch zurück. Man muss ja auch da wirklich als höflich und seriös wahrgenommen werden. Aber ich glaube, wir sind am Ende unserer Wissenskultur, ja, nach 5000 Jahren. Wissen war und ist noch, aber das nimmt ab, für alle Leute eine großartige Möglichkeit, ein gelingendes Leben zu führen, weil man Nutzen stiften kann. Aber jetzt bekomme ich Wissen hier aus dem Mobiltelefon, aus dem Handy, ja. Ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte noch 2 Sprachen dazu lernen neben meinem Job, werde ich bald arbeitslos sein, weil die Zeit habe ich nicht. Ja, jetzt gibt's aber ein Gerät, wo ich 100 Sprachen drin habe. Ich brauche nur rein. Ist ja irre. Da passiert doch etwas. Ja, also diese Datentechnologie verändert unser Leben 1000-prozentig. Und gerade erfolgreiche Gesellschaften haben darauf keinen Bock. Und gerade erfolgreiche Menschen, und das habe ich jetzt, wir beraten ja auch viele, auch Konzerne und so weiter. Und ich gebe jetzt ein Beispiel in meiner Altersliga irgendwie. Also ich bin zwar noch älter, aber da habe ich den 63-jährigen Vorstand, das war dann vor 10 Jahren, für neu eingerichtet. Der hat dann auch das Gebiet der Digitalisierung noch bekommen. Selber keine Ahnung. Ja, ist ja gar nicht bös gemeint. Aber Digitalisierung sich anlesen,
ist schwierig, ja.
Beste Beispiel jetzt für alle nachvollziehbar, ChatGPT. Ich kenne Leute, die wirklich aufwendig über ChatGPT gelesen haben, ja, und versuchen, übers Wissen in Kompetenz zu kommen. Weil es 5000 Jahre unser Geheimnis war. Am Ende, danke, uninteressant, 3 Stunden ChatGPT selber probieren, bringt 1000-mal mehr. Und jetzt kommen wir an eine ganz wichtige Erkenntnis im Rahmen dieser Zukunftsnavigation, Zukunftspsychologie. Das neue Wissen kommt nicht aus dem Bücherregal, obwohl Bücher nach wie vor wichtig sind, ja, das ist ja gar keine Frage, geronnenes Wissen, sondern es kommt aus dem Ausprobieren, aus dem Umsetzen, aus dem Machen, aus dem Entscheiden. Da sind wir wieder am Anfang. Mhm. Ich muss mich entscheiden und dann muss ich es machen. Und was ich dann auf dieser Strecke mache, das ist mein neues Lernen, das ist meine neue Eingebung. Daraus ergeben sich tausende von neuen Businessmodellen, was ja auch jetzt plötzlich junge Leute mit 17 haben die eine Idee und der eine oder andere ist mit 21 Multimillionär. Das wäre ja tausende Jahre gar nicht möglich gewesen. Also auch da sehe ich eine gewisse Demokratisierung. Also wir stehen, so heißen Vorträge, die ich natürlich mache, aber schon seit 10 Jahren. und immer noch wird es teilweise als absurd angesehen, die größte Veränderung der Menschheitsgeschichte. Da sind wir gerade.
Wir werden ja auch nicht erleben, dass sich die Wissensgesellschaft über Nacht verabschiedet. Aber auch hier wieder, die Fußspuren sind längst da, die sind auch sehr deutlich zu erkennen. Und ich bin da absolut auch bei Ihnen. Und ich glaube, jetzt sind wir ja auch mitten bei dem Thema vom Titel Ihres Buchs Aus der Zukunft lernen. Das ist ja genau das, was Sie beschreiben. Also wenn ich jetzt nochmal bei den Interviews bleibe, dann geht's also weniger darum zu sagen, ich sammle hier wieder ganz viel Daten, die mir ein Bild davon machen können oder bereiten können, wie die Zukunft aussieht. Das ist ja dann gar nicht die Frage, sondern eher die Frage zu sagen, natürlich, was imaginiert vielleicht der Einzelne, die Einzelne für sich, aber auch welche Haltung, welche Einstellung hat der Einzelne dazu, wie veränderungsbereit sind wir? Das sind ja Dinge, die wir dann auf einer sozusagen zweiten Ebene erkennen können. Und wenn Sie sagen, aus der Zukunft lernen, was meinen Sie ganz konkret? Welche konkreten Skills können wir sozusagen daraus ziehen? Jetzt nicht aus so einem Wissensdenken gekommen, sondern welche Fähigkeiten braucht es, ja, die wir aus der Zukunft uns oder aus diesem Blick auf die Zukunft ableiten können?
Super Frage, sehr komplex. Es gibt 3, 4, 5 Möglichkeiten, jetzt mit dem Thema umzugehen. Weil Sie haben zu Anfang, am Ausgangspunkt Ihrer Frage auch gesagt, man könnte die Daten ja auch anders nutzen. Das hat jetzt mit uns zu tun. Wir sind Wissenschaftler und tun es erstmal so. Deshalb haben wir auch verzichtet, Großkonzerne anzusprechen, ob sie uns helfen. Dann wäre man nämlich schon viel weiter. Aber dann, weil es gibt keinen Zweifel, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wir haben 80 Millionen Zukunftskompasse, die ständig weiter bevölkert werden, dann wissen wir über diese Gesellschaft mehr als jede andere. Weil wir wissen tatsächlich, wir steigen ein in die Fantasie der Menschen. Ja, das ist ja unfassbar. Weil bisher ist auch künstliche Intelligenz arbeitet nur mit Daten, die Spuren hinterlassen haben. Sie arbeitet noch nicht mit unseren Gedanken. Und das ist ja das, was wir produzieren. Ja? Gedankendaten, die sich nicht digitalisieren lassen, noch nicht. Das wird irgendwann auch kommen. Ja? Das ist ja das Spannende. Also wir versuchen, einen Zugriff zu ermöglichen auf das eigene Unbewusste. Deshalb nennen wir das auch, um die Frage beiläufig zu beantworten, Zukunftspsychologie. Mhm. Das ist ein psychologischer Faktor. Und da ich natürlich von der Sigmund Freud Universität komme, spielt der Kollege immer noch eine Rolle. Nur, wir haben es versetzt. Das war auch eine Idee. Freud hat versucht, die Zukunft des Menschen in seinen Wurzeln zu erkennen. Ja? In seinen Beschädigungen, in seinen Prägungen. Und wir gehen jetzt an die andere Seite, Neo-Freud in gewisser Weise, und sagen, wir wollen aus den Imaginationen, aus der Fantasie erkennen, wo mögliche Probleme auftreten können. Also im Grunde ist das eine Psychologie der konstruktiven Entscheidungsunterstützung, wenn man so will, auch der Vermeidungsstrategie, damit wir gar nicht depressiv werden. Ja. Und eine Depression kann tatsächlich, es kommt auf den Grad an, ich bin auch kein Mediziner, kann man natürlich vermeiden oder reduzieren, wenn man frühzeitig Entscheidungen trifft und ins Handeln kommt. Weil Handeln ist schon ein fantastischer Tranquilizer. Erleiden ist schon viel schwieriger. Ja. Also das ist das eine. Also noch gibt es einen Verzicht. Ich sage bewusst noch, weil vielleicht erkennen auch Ethiker oder Konkretiker, wie ich sie nenne, ja, dass es toll ist, wenn eine Gesellschaft so ein Gewissen bekommt. Ja, aus der Imagination. Weil im Moment haben wir eine Riesenproblematik, erscheint mir so. Wir wissen alle nicht genau, was richtig oder falsch ist. Weil für jedes Thema, ja, Umwelt, finde ich einen Nobelpreisträger oder 10, die auch das Gegenteil behaupten. Ja. Gucken wir uns Corona an. Ja, man kann jetzt nicht alles mit Verschwörungstheorien abtun. Menschen haben zu einem bestimmten Thema plötzlich millionenfach unterschiedliche Meinungen. Ja, wie will ich jetzt einem 5- oder 6-jährigen Kind in der Schule irgendetwas sagen, ja, was nachher zu Hause oder im Umfeld völlig konterkariert wird, glaubwürdig. Ja. Also wenn diese Zukunftspsychologie nicht auch langsam Einfluss in der Bildung findet, dann haben wir ein Problem. Sie haben eben zu Recht den letzten Abschnitt abgeschlossen noch wird diese Wissenskultur bleiben. Ja, aber das ist kein Segen, sondern ein Problem. Das haben wir bei Corona gesehen. Unser Bildungssystem ist auf die neuen Möglichkeiten noch nicht ausgerichtet. Das heißt, wir lernen da noch teilweise Wissen, wo viele junge Leute sagen, auch gewohnt, neuronal geschult durchs Internet und durch mobile Geräte, das langweilt mich zu Tode. Ja. Das ist aber nicht nur Disziplinlosigkeit oder Faulheit, sondern unser Gehirn, die Gehirne der Jungen haben eine andere Geschwindigkeit angenommen. Ja. Und wir kommen da mit Zeitlupen aus Bild. Also auch das muss sich beschleunigen. Aber Ihre Frage war ja, was sind die Benefits, ja, am Ende? Das hat also nicht mit den Daten zu tun, sondern es ist tatsächlich für mich ein dynamischer Prozess der Selbsterkenntnis für jeden Einzelnen. Das ist erstmal wichtig. Weil ich glaube, die Ungerechtigkeit in der Welt, die wir ja ohne Zweifel haben, was ein wahnwitziges Paradox ist. Wir haben mehr Menschen als jemals zuvor. Wir haben mehr Geld als jemals zuvor. Wir haben mehr, unfassbar viel Armut. Ja, wie kann das sein, wenn immer mehr Geld da ist? Ja. Wir haben eine immer größere Klientel von super, super Reichen, ja, also fast über 4000 Milliardäre. Ja, und die Klientel, ist da, alles ist da. Ja. Aber was uns gerade auffällt, ist dieses Widersprüchliche, dieses Paradoxe. Ja. Die Leute werden immer älter. Die am stärksten wachsende Gruppe sind über 100-Jährige. Ja. Wie gigantisch ist das? Ich habe noch keine Feier gesehen. Ja, ab und zu lese ich was von Blue Zones. Da gucken schon wieder irgendwelche Longevity-Spezialisten, ob sie irgendwas vermarkten können.
Ja. Müssen wir nach Sardinien oder nach Japan, habe ich gelernt. Ja? Und dann gucken, genau, wie die Menschen dort leben. Ja.
Interessant ist bei dem Beispiel, 5 Blue Zones, es gibt mehrere, aber die sind identifiziert. Mhm. Die sind in Asien, die sind in Europa, die sind in Amerika. Die Leute tun aber ähnliche Dinge. Ja. Also eins kann man schon mal sagen, saufen ist jetzt nicht der Weg. Ja. Und zu viel essen auch nicht. Nee. Die ernähren sich fast alle ja mehr oder weniger mediterran. Die sind alle auch noch beweglich. Ja, die machen Bewegung, ich will nicht sagen Sport. Also, aber all das, was die tun, wissen wir seit 100 Jahren, das hat der Kneipp schon erzählt. Mhm. Ja. Und jeder einsichtige Weise in allen Kulturteilen. Also auch die Weisheit kennen wir. Da brauchen wir nicht in die Zukunft zu gucken und warten, dass noch jemand von irgendeinem Berg herabsteigt. Und wir sind erleuchtet und wir ignorieren diese Erleuchtung. Und dieser Zukunftskompass ist der Weg nach innen, um sich selbst zu erspüren. Weil das, was wir tun, das haben wir nach 14.000 Interviews, kann ich sagen, wir müssen gleich auch nochmal über Repräsentativität sprechen, das ist nämlich echte Herausforderung und auch ein Problem. Da kann ich nur intuitiv sagen, und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden das sicherlich teilen, dass der positive Effekt dieser Selbstbeschäftigung, der ist so riesig, aber den kann man gar nicht richtig fassen. Ja.
Das wäre genau aber meine Frage, was genau passiert. Also ich finde ja nochmal, ich komme nochmal zu dem Punkt zurück, was Sie auch so eingangs schon sagten, dass eine unserer stärksten Kompetenzen unsere Resilienz ist. Also Sie sagten ja, die Deutschen sind super resilient. Also wir sind die Stehaufmenschen der Welt. Und das ist vielleicht so genau unser kleiner, in Anführungszeichen, Untergang oder unsere Schwäche, unsere Achillesferse, weil die natürlich dafür sorgt, dass wir erstmal zuwarten, dass Dinge vielleicht um uns rum geschehen. Ja, also das ist ja auch eine total interessante Beobachtung zu sagen. Man könnte vielleicht sogar sagen, bauen wir vielleicht unbewusst Dinge, dass sie kaputt gehen, damit wir unsere Stärke wieder ausspielen können. Das wäre natürlich das Ganze nochmal ein Stückchen weitergetrieben. Aber
das war der Begriff Disruption.
Genau, ja, genau.
Oder schöpferische Zerstörung.
Genau,
ja,
genau.
Das hat damit zu tun. Aber so sind wir, so ist ja auch unsere Natur, unsere Zelle. Mhm. So arbeiten wir. Ich meine, das ist unsere Biologie. Ja. Im Tod liegt die Garantie fürs Leben. Und deshalb sind Kulturen, die den Tod meiden, wie wir es tun, als Thematik, natürlich beschränken sich selbst. Und deshalb ist toll, wenn man mit dem Zukunftskompass sagt, ich betrachte jetzt mal das Leben, das ist auch eine Frage, ja, aus dem letzten Tag meines irdischen Daseins heraus. Wie soll der sein? Wie mache ich das? Und so weiter.
Ich glaube, jetzt hören uns die Menschen, die uns zuhören, fragen sich, also ich vermute das jetzt mal, Ja, aber was können wir denn jetzt tun? Wäre das ein Gedanke von Ihnen zu sagen, indem ich strukturiert Menschen dazu bringe, sich mit ihrer wünschenswerten Zukunft zu beschäftigen, trainiere ich sie genau nicht im Sinne von einer Wissensgesellschaft, sondern im Sinne von einer echten Kompetenz, sich vorzubereiten. Also, dass wir nicht davon ausgehen, wir können wissen, was passiert, sondern wir bereiten uns auf etwas vor. Wir lassen uns auf etwas ein. Wir gehen davon aus, dass Dinge geschehen können, weil wir sie uns vorstellen können. Wäre das der Gedanke, den Sie dahinter sehen? Wenn wir das in einer strukturierten Art und Weise, am besten über Systeme wie Schule, wie Universitäten, wie auch immer, also auf breiter Fläche tun, wäre das ein echter Beitrag zur Zukunftskompetenz?
Sie gehen absolut in die richtige Richtung, aber das wäre mir noch selbst zu resilient.
Ja. Weil
das heißt, ich bereite mich vor auf Millionen von Eventualitäten. Was ist das für eine konkrete Kompetenz? Ja, das ist ja, da haben die meisten Leute auch keine Zeit zu. Viele Menschen müssen, deren Zukunft entscheidet sich im Laufe des Tages. Ja, 3 Milliarden Menschen, ja, ob sie genug zu essen haben. Wenn ich denen mit der Sache komme, also der hat ja einen Schuss nicht gehört. Ja. Also für uns in der westlichen Welt oder in der zivilisierten Welt ist das eine Möglichkeit. Aber ich glaube oder ich bin sicher, wir müssen Entscheidungen treffen. Viel früher. Weil was Sie eben sagten, ist ja paradox. Wir sind so resilient. Wir haben 30, 40, 50 Jahre jetzt auch in Deutschland Unglaubliches erreicht. Warum haben wir das erreicht? Muss man auch sagen. Weil wir aus einer Schuldecke kommen, die über die Menschheitsgeschichte bekannt bleiben wird. Also ein Zentralversagen, ja. Und da waren wir ja auch jahrzehntelang bescheiden. Ja, alleine aus diesem schlechten Gewissen heraus. Und das hat uns wirklich nach vorne denken lassen, ohne Wohlfühlarenen, ja, ohne große Seinsansprüche. Und das hat natürlich funktioniert. Genau wie es jetzt unfassbar funktioniert hat, nämlich die Lösung der Welt hat uns leider oder Gott sei Dank China vorgelegt, nämlich die haben in den letzten 15 Jahren 250 Millionen Menschen aus der Armut in die Mittelschicht geführt. Das, da können wir direkt Zukunftskompass alles vergessen. Mhm. Das ist es. Ja, Menschen aus der Armut in die Mittelschicht. Das befördert alles, was notwendig ist, damit eine Gesellschaft gelingt. Und wenn ich dann sehe, wie wir hier mit Flüchtlingen und Zuwanderung umgehen, thematisch, ja, ob die uns gefallen oder nicht, ob ich dunkle Gesichter habe, das ist ja alles Schwachsinn. Ja, also und auch menschenverachtend. Also wir haben unsere Konstruktivität verloren, aber wir sind ja noch tausendmal weiter vorne im Konstruktiven als viele andere Länder und Kontinente. Ja. Das passt jetzt heute nicht hin, aber wir sollten Afrika nicht vergessen, mhm, weil die werden uns irgendwann überholen. Weil die mit dieser Imagination, mit dieser Fantasie tatsächlich arbeiten. Ja, ich war ja eine Zeit lang da an einer nordafrikanischen Universität. Die haben schon das andere, was wir ja auch andeuten, nämlich das Gegenteil von oder die Weiterentwicklung von Resilienz. Ich nenne es jetzt mal Präsilienz. Und das ist eigentlich das, was Sie gesagt haben. Auf Möglichkeiten vorbereitet sein. Aber ich kann mich nicht auf alles vorbereiten. Deshalb ist es nur eine Frage des Mindsets. Das heißt, ich muss mich in die Lage bringen, wenn ich gleich eine Hiobsbotschaft bekomme, dass ich damit konstruktiv umgehe und daraus das Beste mache. Das ist das einzig Wichtige für uns alle. Aber der Effekt, der Benefit, oder nochmal der Punkt. Also wir haben in Deutschland dann Gigantisches geleistet. Aber um uns herum hat sich eine Technologie von uns erfunden entwickelt, die plötzlich eine völlig neue Geschwindigkeit hat. Und dann hat sich der Prozess umgekehrt ins Gegenteil. Weil unsere Wissenskultur, unsere Resilienz war ja ein Made in Germany Vorteil, der Jahrzehnte uns nach oben gespült hat. Wie kann der plötzlich ein Nachteil sein? Ja, das verstehen viele Leute nicht, dass wir uns jetzt so verändern müssen. Und jetzt ist es leider ultimativ. Ja. Und jetzt haben wir eine Situation, die wir seit 70 Jahren kennen. Jetzt gehen 19 Millionen Babyboomer und Babyboomer in Rente. Und es gibt noch darüber hinaus Ältere. Wir haben 30 Millionen Menschen über 60. Daraus muss eine eigene Kultur, ein eigener Markt, auch weiteres Arbeiten entstehen. Hätten wir alles 20, 30 Jahre vorbereiten können, haben wir nicht. Und jetzt sind wir wieder in der Situation, Wasser bis zum Hals, ja, Krisen ohne Ende, Bundeswehr umbauen, wir werden wieder ganz gut sein. Ja. Aber unser Potenzial, und unsere Rolle in der Welt und Europa als Scouts, die können wir im Moment nicht spielen. Ja? Und da, glaube ich, müssen wir wieder hinkommen. Ich wäre so froh, wenn ich dann alles einfach sagen könnte. Aber durch Ihre Hilfe haben wir es schon ziemlich einfach gemacht. Wir drehen an einer neuen Bewusstseinsbildung für Menschen im 21. Jahrhundert. Und die ist tatsächlich notwendig. Aber die jungen Leute, und das ist die Hoffnung, die haben das schon. Die werden präsilient. Die sind ganz anders drauf. Den hören wir aber zu wenig zu. Oder wir sagen, weil wir moralisch nicht einverstanden sind, dass Leute 8 Stunden am Computer sitzen, ja, oder ständig aufs Handy gucken, ja, und wo wir sagen dann altklug, pass auf, wenn du so weitermachst, sage ich meinem Sohn natürlich auch, bist du irgendwann krumm, ja, dein Rücken völlig geht in den Arsch. Und das hat auch wieder Auswirkungen aufs Gehirn. Das ist Evolution, das ist spannend, ja.
Das sehen wir so. Ja schon. Wir sehen ja schon eine physiologische Veränderung. Also das heißt, mehr Präsilienz als Resilienz, das Imaginieren, das Fantasieren übend trainieren, ja, uns auch vielleicht wieder trauen überhaupt. Ich glaube, das hat auch was mit, sich das überhaupt mal wieder vorzunehmen, so etwas zu tun. Und jetzt ist so en passant ein Begriff gefallen, den Sie auch im Buch ganz oft verwenden, Konkretik. Also Sie kommen ja immer wieder an der Stelle vorbei, dass Sie sagen, es muss auch konkret werden. Also es muss auch wirklich nicht nur in der Fantasie nebulös irgendwo bleiben, sondern konkret werden. Was genau meinen Sie mit Konkretik und welche Kraft steckt da drin? Ich finde das Wort erst schon mal sehr spektakulär und freue mich auf Ihre Ausführungen.
Also für 5000 Jahre, das hat mit unserer Wissens- und Sprachkultur zu tun, haben wir ja die Ethik schon früh mit Aristoteles und vielen Plato ein Idealgebäude. Die Ethik ist das, auch religiöse Ethik, das, wie es sein sollte. Natürlich haben wir verschiedene Kulturen, also haben die schon mal verschiedene Ethiken. Ja, die Regel, die für alle gelten, die goldene Regel, ja, die ist ja komplex und wird immer komplexer, je mehr sich die Kulturen kennen. Ich glaube, wir sind am Ende dieser Ethik. Weil wenn ich die Erfolgsbilanz der Ethik sehe, ja, dann bin ich doch sehr enttäuscht. Es gibt Ethikpreise, es gibt Ethikkommissionen etc. Es sind immer hochkompetente Kollegien, die irgendetwas kompensieren. Nur wenn ich von diesen Idealzuständen nichts erreiche und Klimawandel, ja, die ganzen Klimakonferenzen, tausende, hunderte Staatschefs, tausende Journalisten, Milliarden Kosten und am Ende haben wir noch nicht mal ein halbes Grad. Ja. Was ist denn los? Das ist Schwachsinn. Natürlich wichtig, wer bin ich, das alles zu kritisieren. Es sind alles stetiger Tropfen hüllt den Stein. So ist unsere Zivilisation etc. Wir müssen uns aber zu einer anderen Handlungsweise, Umsetzungsweise. Wir müssen umsetzen. Es ist besser, irgendwas umzusetzen und es ist besser, 70% Solardächer oder Solar auf den Dächern zu haben und erstmal zu machen und nicht immer zu warten, bis eine neue Technologie kommt, die das, was wir jetzt nicht umsetzen, dann nochmal kompensiert. Weil so sind wir ja drauf. Wir gehen das alles, die Zukunft ist eine Kopfgeschichte. Ja. Und deshalb haben wir auch 20% oder 30%, die gar nicht mitleben. Und in Deutschland sind 10%. Ja. Und diesen 10% Menschen, die schwierige Situationen haben, wenn sie nicht selbst verschuldet sind, ja, den brauche ich auch den Zukunftskompass nicht zu erklären. Also erklären schon, ja, aber die haben ernstere Probleme. Und deshalb muss unsere Gesellschaft es auch schaffen, dort etwas zur Verfügung zu stellen. Und das ist aber, das kann auch Bürgergeld oder was sein, aber es muss in Verbindung stehen mit Wachstum, ja, und nicht mit als Tranquilizer verwandt. So, aber Konkretik. Das 5000 Jahre Ethik als Ideal und Moral. Ich sage, und viele andere, ich habe mir das ja vielleicht ausgedacht, aber das kommt ja von allen anderen. Ja, vom Lesen, vom Machen, das ist ja jetzt nicht mein Genie, sondern eher meine Arbeit, dass ich sage, nur das Gute ist nur noch das, was umgesetzt wird. Ja, wenn ich dir verspreche, ich bin so und so, völlig uninteressant, höre ich gar nicht zu. Ja. Auch Leute, die sich permanent entschuldigen müssen, ist ja auch eine Modeerscheinung geworden. Ja, bitte, lass mich in Ruhe damit. Ja. Mach's anders, dann brauchst du nicht zu entschuldigen. Also das Gute ist das Umgesetzte. Und wenn ich mich jetzt verändern will, dann verändere ich mich, dann muss ich mit dem ersten Schritt anfangen. Und wenn wir millionenfach seit Jahrzehnten weltweit Silvester uns was vornehmen und Ende Januar ist die Sache schon wieder begraben, dann zeigt das im Kleinen ganz genau. Und wenn ich mich verbessern will in irgendeiner Weise Und wenn ich einen Führerschein machen will und ich kann es mir leisten, dann muss ich Fahrstunden nehmen und den scheiß Text lernen. Ja. Oder es kommt nicht dazu. Also die Konkretik ist für mich das, was in, und das hat aber jetzt irrsinnige Konsequenzen, die wir hier gar nicht richtig ausfüllen können. Ja. Das heißt, auch konkretische Steuergesetzgebung hat keine Schlupflöcher. Und hat eine totale Transparenz.
Was bedeutet das denn jetzt, wenn wir mal auf unser Oberkontext Arbeitswelt, auf die Organisation schauen? Wir könnten jetzt natürlich wunderbar in Richtung Politik auch springen. Sie haben ja hier und da schon Querverweise angebracht. Aber was heißt das für die Unternehmen? Weil da sehe ich ja auch ganz, ganz viel Resilienz, ganz viel Abwarten, Zuwarten, bis hin zu aggressives Abwarten und wirklich einen absoluten Mangel an Konkretik. Was sind Dinge, die Sie, also erstmal würden Sie das auch so sehen und was kann man vielleicht auch Entscheidern in Organisationen an die Hand geben und sagen, schau mal so drauf, die Bedeutung von Resilienz klar machen?
Wie soll ich das machen, um diese Peinlichkeit zu überwinden? Mir geht es überhaupt jetzt nicht um das Buch oder um irgendetwas, ja, vergessen. Aber wir haben Seminare entwickelt, die nennen sich Pre-Thinking the Futures und die machen wir dauernd, seit 2 Jahren. Ja, also haben wir eigentlich schon bei Corona begonnen. Und das ist New Work, New Thinking, New Mindset, in dem Leute sich dann ein Problem aus ihrer Firma, aus ihrem Handwerksbetrieb, was auch immer, aus einem DAX-Konzern nehmen, ja, und ein Problem, was in 5 Jahren auftaucht, innerhalb von 4-5 Stunden oder in 1-2-Tage-Seminar lösen müssen. Alle zusammen. Heißt aber lösen müssen. Müssen. Ja, nicht quatschen. Wir haben da eine Struktur vorgegeben, die gibt's aber in Design Thinking. Kann man jeden Tag googeln, ja, würde ich hier nichts empfehlen. Wie löst man ein Problem? Und am Ende muss es gelöst sein. Und jetzt haben wir so viele Seminare gemacht. Wir haben sogar mit Pflegekräften in Universitätskliniken diese Workshops gemacht. Ja. Worum geht es? Es geht darum, mit anderen Leuten, die andere Ansichten haben, die unter Umständen aus anderen Kulturen kommen, bei den Pflegekräften war es sogar, die teilweise nicht so gut die Sprache sprachen, respektvoll umzugehen, um gemeinsam ein Problem zu lösen. Und in diesen Kursen müssen auch diejenigen, die sich gerne hinter Flottsprechern verstecken, auch reden. Alle, ja. Und diese gemeinsame Kreativität, die eine gewisse Wertschätzung untereinander dokumentiert, die Integrationsbereitschaft dokumentiert und die am Ende auch ein Ziel hat, das verändert Menschen. Da gehen die Leute anders raus. Das ist am Ende Konkretik und das müssen meiner Ansicht nach die Unternehmen mit sich selber machen. Ja. Jedes Unternehmen sollte auch einen eigenen Zukunftskompass aufbauen. Ja. Das kann man ja machen, da braucht man uns gar nicht zu. Das ist mir immer wichtig, das zu betonen. Viele werden sehr unternehmerisch beknackt, ja, aber wir können sowieso nicht. Sie wissen, was ich meine. Mhm. Es geht darum, es selbst zu tun.
Es geht Ihnen nicht um Marketing. Die Peinlichkeit nehme ich Ihnen gern mal ab. Dann übernehme ich mal den Job. Nämlich im Buch ist es tatsächlich auch sehr gut beschrieben. Wir packen das in die Shownotes, wie so ein Zukunftsworkshop aussehen kann. Beziehungsweise ist genau, ja, Sie haben die Hand gehoben.
Ja, weil das schon wieder, das ist okay, aber wir sind schon wieder weiter. Mhm. Das muss ich einfach sagen. Ja, dass der Workshop verändert sich permanent durchs Tun. Und das meine ich auch damit, wenn wir sehen, dass eine andere, wenn die Leute, die den Workshop machen, nach dem Buch gehen, okay, aber wenn sie das Buch neu erfinden, dann haben sie es umgesetzt. Dann yeah. sind sie da. Da müssen wir hinkommen. Weil das Umsetzen von Vorgaben ist immer noch Resilienz. Und da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist ja auch ein Teil ihres Sendungsbewusstseins.
Absolut.
Auch für Firmen. Wir müssen die Leute in die Lage enthusiasmieren, sozusagen, in der klassischen Sprache, selbst unternehmerisch tätig zu werden. Und wir müssen diejenigen, die in besseren Positionen sind, denen wirklich klar machen, dass wir ohne die ganzen Kräfte, ohne die Reinigungskräfte, ohne die Pförtner, ohne was, ohne alle, gar nicht in der Lage sind. Deshalb sind wir bei unseren Studien, das ist eine andere, ich bin ja noch Präsident einer Stiftung im Gesundheitswesen, da analysieren wir die Gesundheitsfachberufe, also Physiotherapeuten, Pflegekräfte, Rettungskräfte, Hebammen etc. Und da ist mir in den letzten 2 Jahren klar geworden, die sind systemrelevant. Ja, und die schätzen wir nur, wenn wir selbst ein Problem haben.
Genau, die sind nur dann wichtig. Ja? Also die sind natürlich immer wichtig und zwar, wie Sie schon sagen, also absolut essentiell, notwendig. Und wir haben es ja erlebt. Also in dem Moment, wo diese dringende Bedürfnis bei uns selbst sich nicht einstellt, dann gerät das Thema wieder in den Hintergrund. Und das ist natürlich, das ist wirklich ein gesellschaftliches Versagen an der Stelle.
Total. Aber wieder ein Beispiel für Konkretik und wieder ein Beispiel für einen Zukunftskompass. Also wenn sich jetzt die Pflegekräfte innerhalb einer Abteilung, innerhalb eines Krankenhauses, innerhalb einer Praxis zusammensetzen und gemeinsam so einen Kompass durchsehen, wie sieht die Arbeit in 10 Jahren aus, kommen die ja zu ganz konkreten Ergebnissen. Und wir machen ja Studien dazu, diese konkreten Ergebnisse, ja, die sind in ihrer pragmatischen Qualität besser als die, die in Ministerien von vielen Theoretikern und Hochgeistigen teilweise erfunden.
Wir haben ein Thema immer schon mal wieder ein bisschen touchiert und das ragt ja in alle gesellschaftliche Lebensbereiche rein. Das ist das Thema der künstlichen Intelligenz. Ich könnte mir auch vorstellen, auch bei dem, was Sie jetzt eben nannten, wie sieht es in der Gesundheitsbranche aus? Auch da wird das einen Impact haben. Aber lösen wir uns mal davor. Wenn ich jetzt so Ihre Gedanken aufnehme, würde ich sagen, ist das ja dieses Bild von künstlicher Intelligenz und die Ängste, die wir jetzt aktuell gerade in Deutschland sehen, absolut folgerichtig. Also, dass die Menschen in Deutschland besonders skeptisch sind, was künstliche Intelligenz ist, das ist ja damit durchaus auch zu erklären. Wie kriegen wir das rumgedreht? Also wie kriegen wir auch einen chancenorientierten Blick auf künstliche Intelligenz eher vermittelt?
Glaube ich, wirklich eine zentrale existenzielle Frage. Weil sich hier das Widersprüchliche wieder so deutlich macht. Ja. Im individuellen Leben, im Konzern- und Wirtschaftserleben ist die künstliche Intelligenz und die Digitalisierung in allem schon führend. Keine Börse ohne Digitalisierung und so weiter. Geht ja gar nichts mehr. Nichts würde funktionieren. Kein Straßenverkehr, Ampelsystem fällt aus, etc. Am Ende dieses Systems stehen natürlich Autos, die über Satelliten gesteuert werden und wir sitzen da drin. Erlebt der gerne autofahrende Deutsche natürlich als Freiheitsentzug. Jetzt müssen wir im Kopf irgendwas machen. Ja? Wenn wir es als Freiheitsgewinn erleben und nicht als Entmündigung, dann haben wir einen Schritt gemacht. Es wird so kommen, ja, weil es möglich ist und weil es effizienter ist, weil es die Zahlen der Unfälle doch mit Sicherheit reduzieren wird. Ja? Und das Argument, ja, aber es gibt ja immer noch einen Unfall. Das ist ja Schwachsinn. Es gibt weniger und das ist besser. Ja, und es gibt viel weniger. Ja, ich kann auch die Kriminalität nicht endlos beseitigen. Die wird's immer. Aber wenn wir so um 90% reduzieren, ist eine Menge. Und Sie wissen ja auch Zukunftstechnologien. In Zürich fährt die Polizei dahin, wo Einbrüche stattfinden können. Ja, weil man das auch errechnen kann, etc. Ist durch Daten. So. Also wie kann man das Dilemma heben? Indem man einfach sich von unserer humanen Störrigkeit löst. Wir alle haben dieses Ding seit 2007. Es hat unser Leben, wenn wir ehrlich sind, um 1000% verändert. Alles ist anders. Mit dem Ding und einer Kreditkarte kann jeder Mensch um die Welt reisen, ja, seinen Job machen. Was ist denn das?
Mobilfon übrigens. Sie haben es gerade hochgehalten. Das Mobilfon. Sehen ja unsere Hörerinnen nicht, ja?
Ach so, sorry. Ja, mit dem Smartphone. Apple 2007. Mhm. iPads und so weiter. Ja. Jetzt gibt's eine Brille von
Apple Vision Pro. Mhm.
Ja, aber es gibt ja auch eine Brille von Ray-Ban. Mhm. Ja, die ist eine richtige Brille und damit kann man auch schon das Handy steuern. Da ist eine Kamera drin. Also das geht in den Markt. Asant, ein. Ja. Und wenn so eine Brille, sag ich mal, 10 Euro kostet, dann hat die jeder. Mhm. Genau wie es beim Smartphone war. Das heißt, in dem Moment, wo uns das Nutzen bringt, nehmen wir es. Entgegen aller moralischen Bedenken, die wir jetzt noch haben. Aber mit unserem Resilienz-Mindset sagen wir immer erstmal nein, erstmal gucken, wie wird es, etc. Bis auf diejenigen, und jetzt springe ich nach Afrika, die gar keine andere Chance haben, als den Rest der Welt, die 50 Jahre voraus sind, waren teilweise, zu überholen. Nämlich mit dem Smartphone, mit neuer Technologie.
Haben ja Innovationsstufen auch da im Prinzip übersprungen. Ja? Und das wird ja total, die haben dann gar nicht erst sich mal Festnetz mit auseinandergesetzt, also dann gab es gleich das Smartphone. Ja?
Super. Mhm. Evolutionsschritte linearer Natur übersprungen. Und deshalb besteht gerade die Gefahr, dass wir mit unserem Mindset von vielen Seiten überholt werden. Und der Gefahr müssen wir begegnen, indem wir diesen Schalter der Kreativität umlegen. Die Institution dazu gibt es seit Jahrtausenden, ist nämlich eigentlich die Schule, die Weiterbildung, die ist aber noch nicht so weit. Ja, weil die schnelle Entwicklung nicht so schnell transferiert wird in neue Bildungsunterlagen. Da müssen wir was machen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also es muss da der Schalter umgelegt werden, weil jeder hat für sich selbst die Entscheidung schon getroffen. Und ich weiß aus dem Gesundheitsmarkt, da geht es ja um Patientendaten, auch da muss man sagen, je mehr Patientendaten bekannt sind, je mehr wir unsere Privatsphäre aufheben, umso besser wird unsere medizinische Versorgung. Ja, klingt wiederum paradox, für viele Leute unerträglich. Ja, weil wir schützen, Resiliente schützen ihre Privatsphäre noch mehr als alle anderen. Die jungen Leute haben damit überhaupt keine weniger Probleme. Jetzt kommt aber ein Beispiel aus der Forschung, was wir gemacht haben. Gerade ältere Leute, gerade Mittelschicht und aufwärts, haben ein besonderes Bedürfnis nach dem Schutz ihrer Privatsphäre. Auch Daten. In dem Moment, wo die krank werden, wo Daten benötigt werden, damit die länger leben können, haben die überhaupt kein, geben die alles frei. Sofort. Ja, sehen Sie, das ist alles menschengemacht. Wir halten uns hier selbst fest. Wir streuen im Moment nur Heftzwecken untereinander aus. Ja? Wir haben in Deutschland alle Chancen. Wir haben alle Kapazitäten. Wir haben alle Möglichkeiten. Und als Kleinigkeit auch nochmal, wir haben auch syrische Ärztinnen und Ärzte, ja, die wir als Pfleger, wenn überhaupt, einsetzen, weil wir die Zeugnisse nicht akzeptieren. Hey, Freunde, keine gute Idee.
Dafür lassen wir lieber Menschen im Krankenhaus nach 24 Stunden noch operieren, wo jeder weiß, das entspricht ungefähr einem Promillegehalt von 1,0, wenn ich 24 Stunden wach bin. Ja, also macht ja alles überhaupt keinen Sinn. Ich glaube ja zum einen, Innovation entsteht nicht bei der Erfindung, sondern bei der Anwendung. Also in dem Moment, wo Menschen sich dazu entscheiden, etwas zu nutzen, ist erst der erste Schritt zur Innovation getan, nicht damit, dass ich es erfinde. Und die meisten Innovationen, wenn wir uns ehrlich mal in die Augen schauen, sind vor allen Dingen dazu oder dienen dazu, unser Leben schmerzfreier, komfortabler, weniger brüchig zu machen. Also uns irgendeine Last abzunehmen und vor allen Dingen das Thema Komfort. Das heißt also, können wir damit irgendwie dieses Thema Resilienz ein Stück weit überkommen, also indem wir das ins Schaufenster stellen, wie Sie eben auch schon sagten, was uns das Leben angenehmer, komfortreicher, weniger brüchig macht. Denn ich glaube, das ist eine ganz wichtige Triebfeder für Innovation oder für die Nutzung von Innovationen oder innovativen Lösungen, wenn es das Versprechen einlöst, das Leben beschwerdefreier zu machen.
Das Leben besser machen. Das ist unser aller Antrieb. Und der tiefste Antrieb, den wir alle haben, ist, das Leben besser zu machen für unsere Kinder. Ja. Deshalb gibt auch Flüchtlinge in Suizidkommandos, überqueren etwas, wo sie mit großer Gefahr verbunden sind. Das ist das Gleiche wie Leute, die viel Geld vererben. Ja. Das darf man nicht, man will für die anderen etwas tun. Ja. Nur konkretisch muss man dann Leute, die das nicht stützen, auch dementsprechend sanktionieren. Wie zum Beispiel Steuerhinterziehung. Ja? Oder wie zum Beispiel Leute, die als Schlepper arbeiten. Ja? Die müssen ganz anders bestraft werden. Das ist gar kein Ding. Wir haben keinen Mut, mehr Toleranz zu erlauben auf der einen Seite und auf der anderen Seite konsequent zu sein. Und da sind wir beim letzten Nadelöhr dieser Perlenkette, indem wir Führungsinstitutionen haben, die abhängig sind von einem Votum im weitesten Sinne, bedient man sich von Strukturen, die so wenig Aufforderung zum Handeln in sich tragen wie möglich. Man versucht eigentlich, seine Klientel zu bedienen. Das machen die Firmen, das macht die Politik und das ist nicht die Welt. Wir sind keine Klientelwelt. Wir sind nicht aufgeteilt in verschiedene Gruppierungen. Deshalb würde ich mir auch mal eine Regierung wünschen, die 80 Millionen Deutsche vertritt, ja, und nicht verschiedene Fraktionen.
Und nicht in erster Linie Juristen. Die sind dort überrepräsentiert. Ja,
ja, und damit haben wir es ja schon. Also ich hatte vor vielen Jahren, Gott sei Dank, hatte den Segen, mit Peter Ustinov gut bekannt zu sein. Und der hatte mit vielen Juristen weltweit gearbeitet. Da ging es um die Idee, dass zwei Parteien in Zukunft einen Juristen nehmen und nicht mehr zwei. Also ich habe eine Scheidungssituation Ja, und ein Jurist muss beide beraten, damit man zu einem friedlichen Urteil kommt. Das wäre konkretische Rechtsprechung. Mhm. Wenn ich zwei Juristen habe, die beide die Interessen der Leute vertreten, die beiden ihren Absurditäten emotionaler Art nachgeben, die beide Kohle verdienen wollen, haben wir am Ende zwei Todfälle. Das mag zwei Jahrtausende das Rechtssystem okay gewesen sein, jetzt aber nicht mehr. Ja. Und wenn ich sehe, wie vielen Hochstaplern wir auf den Leim gehen, jetzt gerade wieder in Österreich oder Wirecard etc., das ist ein Bestandteil unseres Systems. Ja. Auch all das ist Resilienz, weil solange man verdient, will man sich nicht ändern. Und diejenigen, die die Präsilienz haben, ja, diese auch unternehmerischen Vorwitz, ja, die sind leider auch oft im Darknet, ja, oder die sind kriminell, oder die halten sich an gar nichts. Da kann ich noch eine Spitze draufsetzen. Wer entwickelt, wer arbeitet wirklich unfassbar schnell mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz? Die Pornoindustrie.
Ja, absolut.
Ich rede nicht dagegen, aber ich sage es, wo es ist. Das heißt, unsere Mittelschichten und das Rückgrat unserer Gesellschaften, die müssen anfangen, auch sich selbst neu zu erfinden und nicht nur beleidigt sein, dass die Dinge schlechter werden, ja, oder sie schlecht repräsentiert sind. Ja. Natürlich brauchen wir eine andere Form von Politik.
Wir sind so langsam am Ende unseres Gesprächs auch angekommen und ich würde ganz gerne mit Ihnen noch zwei Fragen klären. Nämlich, ich beschäftige mich ja immer mit der Frage, was ist gut, was ist neu? Und beim Thema gut würde mich interessieren, was ist das Gute daran? Und bitte um eine möglichst knappe, resümierende Antwort. Was ist das Gute daran, wenn wir unsere, ja, manchmal sehr hilfreiche Resilienz, aber doch auf ein gesundes Maß zurückschrumpfen können? Was ist das Gute daran?
Weil dieser durch Resilienz erzeugte Sicherheitsgedanke emotional in vielen Fällen eine Selbstlüge ist, eine reine Suggestion. Indem ich mir den Jahresplan mache, ja, bis 2025, bin ich erstmal beruhigt. Aber es wird ja 1000%ig so nicht kommen. Mhm. Ja. Wir müssen über den Eselsbrücken sind beim Lernen ganz gut. Ansonsten sind es, und das ist auch etwas, was in Deutschland natürlich literarisch anders dargestellt worden ist, Brücken für Esel. Und darauf sollte man verzichten.
Was ist das Neue daran, wenn wir gar nicht mehr so nur positiv auf Resilienz schauen?
Das Neue daran ist, dass wir ultimativ aufhören, auf die Folgen des Wartens zu warten. Wir warten. Wir sind eine wartende Nation geworden. Ja. Und das müssen wir umkehren in eine handelnde. Und die Entscheidung muss jeder für sich selber auch treffen. Auch natürlich in unangenehmen Situationen. Aber durch Handeln entsteht eine neue Realität. Durch Nichthandeln wird die alte schlechter. Wenn die alte gut ist, brauche ich ja nicht handeln. Ja. Nur wir verändern uns permanent. Also Handeln ist das Entscheidende. Und tun, der erste Schritt, ob ich abnehme, zunehme, ob ich mein Essen verändern will, ob ich was lernen will, ob ich eine schlechte Charaktereigenschaft verändern will. Es geht immer, der erste Schritt ist der konkretische Schritt. Ja. Aber meistens verzichten wir auf diese Schritte.
Ein wunderbares Momentum, in die Handlung, in die Tat zu kommen. Es war eine ganz hervorragende Tour d'Horizon durch unsere Zukunft. Wir beide sind auch mal ein bisschen in unsere Imagination abgetaucht oder zumindest mal in das Land kurz gereist. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen, lieber Professor Drüben. Es war für mich eine große Bereicherung. Ich bin sehr dankbar, dass Sie hier waren und ich bin mir ganz sicher, unsere Hörerinnen und Hörer haben diese gute Stunde mit Ihnen auch sehr genossen. Vielen Dank für das wirklich tolle und tiefe Gespräch.
Ich danke Ihnen, weil ein Gespräch wäre ohne die Anregung, ohne die klugen Hinterfragungen gar nicht möglich. Es sind immer die Leistung von zwei Menschen. Ich danke Ihnen und grüße natürlich alle von Herzen. Tschüss.
Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen live mitzuerleben, dann schaltet ein, hinterlasst ein Abonnement. Ihr findet den Podcast überall dort, wo man üblicherweise Podcast findet. Das heißt bei Apple, bei Spotify, seit kürzerer Zeit auch bei YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet und freue mich auch über Nachrichten auf allen möglichen Kanälen von euch. Und bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski.